Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen aus dem Matthäusevangelium heute Morgen. Und wir finden den Abschnitt in Matthäus Kapitel 8, den Versen 28 bis Kapitel 9, Vers 1. Matthäus Kapitel 8, Vers 28 bis Kapitel 9, Vers 1. Und als er, Jesus, an das jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesena kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen: Wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen: Geht hin. Da fuhren sie aus. Sie fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Abhang hinunter in den See, und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, ihn aus ihrem Gebiet wegzugehen. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir haben eben gerade dasselbe Ereignis zweimal gelesen. Die Begebenheit, von der wir bereits in der ersten Schriftlesung hörten, haben wir also nun noch einmal erneut gehört. Einmal hatten wir es nach dem Evangelium von Markus gelesen und jetzt nach Matthäus. In beiden Berichten geht es um eine Austreibung von Dämonen, und zwar im Land der Gergesena oder auch im Land der Gadarena. Das ist der gleiche Landstrich, er wurde nur in unterschiedlichen Sprachen bzw. Dialekten verschieden ausgesprochen. Und sicher ist uns aufgefallen, obgleich das Evangelium nach Markus, wie vermutlich bekannt, insgesamt wesentlich kürzer ist als das Evangelium nach Matthäus, sind bei Markus die Geschehnisse wesentlich ausführlicher berichtet. Während das Markus-Evangelium nur 13 Kapitel hat, hat das Matthäus-Evangelium 28 Kapitel. Aber der Bericht über die Ereignisse der Gergesena, der umfasst bei Markus 20 Verse, während er bei Matthäus lediglich 7 Verse lang ist. Wenn wir uns diese beiden Berichte dann mal genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass Markus uns viele Einzelheiten über den Besessenen schildert, wie er sich gebärdete, was er tat. Und Matthäus lässt dies weg. Im Wesentlichen liegt darin der Unterschied in der Länge zwischen den beiden Berichten. Aber mal ehrlich, machen die Details über diesen Besessenen, das Lesen des Berichtes bei Markus nicht viel anschaulicher, irgendwie auch attraktiver? Bei Markus erfahren wir eine Menge darüber, was einen von Dämonen Besessenen kennzeichnet. Ist das nicht interessant? Heutzutage geradezu aufregend. Es geht um Dämonen. Was sind Dämonen? Dämonen sind geistige Wesen, das heißt, sie sind nicht leiblich. Sie gehören zu der Zahl jener Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt hatten, sondern gefallen sind. Und sie gehören zum Reich des Teufels und sie üben im Auftrag Satans Gewalt aus, nicht zuletzt auch über den Leib und die Seele von Menschen. Wir hören davon, dass die Besessenen in Gadara einen unreinen Geist hatten, so wird es formuliert, und dass sie in Grabstätten hausten. Die Besessenen, sie konnten in keinem Haus bleiben. Lukas berichtet, wir haben diesen Abschnitt nicht nach Lukas gelesen, dass sie in Wüsten oder Wüsteneien getrieben wurden. Das heißt, Menschen, die von teuflischen Geistern in Besitz genommen worden sind, legen nicht nur eine unerhörte Unstetigkeit an den Tag, sie sind wie Gejagte. Und sie haben auch einen Hang zum Tod und zu allem, was mit dem Tod zusammenhängt. Sie stehen gleichsam im Sog der Macht des Todes. Und sie zerstören sich. Markus berichtete davon, dass sich der Besessene mit Steinen selbst zerschlug. Tag und Nacht, so heißt es, schrie er auf den Bergen und in den Gräbern. Und wer in seine Nähe kam, dem musste es also furchtbar geschaudert haben. Sein ganzes Auftreten zeigt wahnhafte und auch unberechenbare Züge. Und hinzu kam, dass niemand den von Dämonen Erfassten mit Ketten oder auch Fußfesseln binden konnte. Er zerriss sie, er zerstörte sie. Mit anderen Worten, wenn die Geister an ihm zerrten und ihn hetzten, zeigte er enorme physische Kräfte. Lukas berichtet uns außerdem noch, dass der von den unreinen Geistern Besessene keine Kleider anzog. In seinem Auftreten und in seinen Gebärden war er also von unzüchtiger Schamlosigkeit, bestimmt ganz offensichtlich auch ein Zeichen von Dämonie. Bei Matthäus erfahren wir solche Einzelheiten alle nicht. Es wird uns lediglich berichtet, dass die Besessenen, als sie zu Jesus kamen, als sie ihn sahen, aus den Grüften hervorkamen und sehr wütend waren. Das alles. Natürlich stellt sich hier die Frage, warum bekommen wir bei Matthäus keine detaillierte Schilderung über das, was Besessenheit kennzeichnet? Wir könnten zugespitzt sogar fragen, lässt Matthäus hier nicht eine geeignete Gelegenheit aus, anhand derer er uns darlegen könnte, wie Menschen sich verhalten, wie sie sich gebärden, wenn sie von Dämonen gequält und gefoltert werden. Warum macht Matthäus das nicht? Wollte er sich auf das Wesentliche konzentrieren oder beschränken? Ich glaube, wenn wir die Frage so stellen, dann werden wir in eine falsche Richtung gelenkt. Der durch den Heiligen Geist inspirierte Matthäus hat sicher nicht gedacht, ach, ich lasse einmal alles weg, was so am Rande liegt, sonst könnte es auch zu lang werden. Vielmehr war es so, dass jeder der vier Evangelienschreiber die gleichen Berichte, ich sag mal das gleiche Material zur Verfügung hatte und jeder von ihnen wurde durch den Heiligen Geist geleitet, aus der Fülle dessen, was ihm zur Verfügung stand, dann auszuwählen. Und er hat dann so ausgewählt, was dem Zweck des jeweiligen Evangeliums entspricht, also wozu er es geschrieben hat. Und dann sehen wir, dann erkennen wir, dass Matthäus hier nicht die Absicht hatte, das Thema der Besessenheit zu behandeln. Und dies wird meines Erachtens schon daran deutlich, was Matthäus in Kapitel 8, Vers 33 schreibt. Ich lese diesen Vers nochmal. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen passierte. Die Besessenen sind also nicht in das Alles eingeschlossen. Das Wort Alles möchte Matthäus hier verstanden wissen als das, was gerade nicht an Details mit den Besessenen zu tun hat. Matthäus geht es im Kern nicht um die Besessenen, also auch nicht um deren Auftreten und deren Verhalten. Das erwähnt er lediglich am Rand. Vielmehr legt er den Fokus auf den Konflikt des Sohnes Gottes mit den bösen Geistern, den Dämonen. Der Apostel Johannes schreibt einmal in seinem ersten Brief: Dazu ist der Sohn Gottes geoffenbart, damit er die Werke des Teufels zerstört. Und genau das will Matthäus uns hier rüberbringen. Es geht um die Auseinandersetzung unseres Herrn und Heilandes mit dem Satan. Dieser Abschnitt, der führt uns den Kampf Christi gegen den Teufel und seinen nun wirklich souveränen Sieg über sie vor Augen. Achten wir dazu bitte auch einmal auf den Zusammenhang, in dem Matthäus dieses Ereignis berichtet. Wie bekannt, in den Kapiteln 5 bis 7 steht die Bergpredigt. Und darin proklamiert der Sohn Gottes das Reich Gottes. Das Reich Gottes kam und mit durch die Verkündigung seines Wortes. Und unmittelbar danach, in Kapitel 8, und dann auch noch in Kapitel 9 übrigens, werden uns mehrere Wunder berichtet. Zunächst werden uns drei Heilungswunder geschildert. Die Heilung des Aussätzigen in den Versen 1 bis 4. Dann die Heilung des Knechtes, des römischen Hauptmanns, die Verse 5 bis 13. Und schließlich die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Matthäus 8, die Verse 14 bis 17. Und im Anschluss daran lesen wir von der Stillung des Sturms auf dem See Genezareth. Nicht, obwohl der Sturm die Wellen in das Boot peitschte, war Jesus eingeschlafen. Die Jünger weckten ihn in panischer Angst. Jesus stillte den Sturm und auf diese Weise machte er deutlich, dass er die Kontrolle über die physikalische Welt hat. Und diejenigen, die dieses Ereignis miterlebten, die waren nur noch von einer einzigen Frage bestimmt. Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Wer ist dieser eigentlich? Und dann in dem folgenden Abschnitt, also in den Versen 28 bis zum Ende des Kapitels, wird uns bezeugt, dass das Reich Gottes in dieser Welt sich nur im Kampf gegen die Mächte der Finsternis durchsetzt. Und dieses Durchsetzen ist das Werk von Christus allein. Und darum geht es in der heutigen Predigt. Ich verkündige Ihnen das Wort Gottes unter dem Thema: Jesus Christus steht im Kampf gegen die Mächte der Finsternis und er überwindet sie. Nochmal das Thema: Jesus Christus steht im Kampf gegen die Mächte der Finsternis und er überwindet sie. Wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, die Dämonen müssen Jesus als den Sohn Gottes bezeugen. Verse 28 und 29a. Zweitens, die Dämonen müssen dem Sohn Gottes gehorchen. 29b bis 32. Und dann der dritte Punkt, trotz des Triumphes Christi ziehen die Menschen die Finsternis dem Licht vor. Matthäus 8, 33 bis Kapitel 9, Vers 1. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Dämonen müssen Jesus als den Sohn Gottes bezeugen. Nicht das, was uns hier berichtet wird im Land der Gergesener, das kommt uns irgendwie fremdartig vor. Dämonenaustreibungen. Menschen, die von Dämonen in ihre Zwangsgewalt genommen werden und furchtbar von ihnen gefoltert und tyrannisiert werden. Aber von entsprechenden Ereignissen lesen wir mehrfach in den Evangelien. Es hat geradezu den Anschein, als dass damals die gesamte Finsternismacht sich gegen Jesus zusammengeballt wurde, dort im Land Israel, um gegen ihn zu kämpfen. Der Bericht, den wir hier lesen, ist also nicht die einzige Erwähnung von Dämonenaustreibungen im Matthäusevangelium, aber es ist der erste ausführliche Bericht. Wenn wir einmal kurz hinschauen in Matthäus 8, Vers 16, da wurde uns bereits mitgeteilt, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hatte. Das heißt dort, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Und auch schon in Matthäus 4, Vers 24 lesen wir dies. Dort heißt es, und Jesu Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Diese beiden Aussagen in Matthäus 4 und in Matthäus 8, Vers 16 sind sehr pauschal. Aber sie weisen uns darauf hin, dass Jesus häufiger Dämonen austrieb. Übrigens ist aus diesen beiden Kurzmitteilungen auch deutlich, dass das Neue Testament zwischen Krankheit und Besessensein unterscheidet. Nicht, heutzutage wird ja vielfach behauptet, das, was man heute als, oder was Jesus damals als Besessenheit bezeichnete, wird heute wissenschaftlich als psychiatrische Störung bewertet. Man habe es mit einer Geisteskrankheit oder auch nur mit einer Gemütskrankheit zu tun. Aber die Bibel spricht durchaus nicht nur von körperlichen Krankheiten, von Schmerzen oder auch von Lahmheit, sondern auch von Geisteskrankheiten. Ich weise nochmal hin auf Matthäus 4, Vers 24. Da spricht Jesus, oder da geht es um Mondsucht. Aber zusätzlich zu dieser Sucht, zu diesem Hang, zu dieser Geisteskrankheit, gibt es da noch eine gesonderte Kategorie, nämlich die Kategorie der Besessenheit. Es wird hier also unterschieden zwischen Krankheiten, Bindungen, Süchten und dann dämonischer Besessenheit. Nicht? Allerdings werden wir hier nicht einfach behaupten können, dass die Grenzen so messerscharf zu ziehen sind. Und ich will auf noch etwas anderes zunächst eingehen, und zwar auf den Begriff der Besessenheit. In der Seelsorgelehre, und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere das auch schon mal irgendwo gehört oder gelesen hat, hat man längere Zeit unterscheiden wollen zwischen Menschen, die besessen sind, und denen, die umsessen sind, wie man das dann sagt. Und man lehrte dann, während bei Besessenen die Dämonen die betreffenden Menschen vollkommen in Beschlag genommen haben, sodass sie total unter der Tyrannei der Dämonen stehen, sind umsessene Menschen, die zwar ebenfalls massiv von finsteren Mächten getrieben werden, bei denen man aber nicht sagen kann, dass in ihnen die Dämonen hausen. Ich kann verstehen, wie man zu einer solchen Unterscheidung gekommen ist. Aber ich weise darauf hin, dass das Neue Testament hier nicht kategorial unterscheidet. Wenn man das griechische Wort, das in unserer Bibelübersetzung mit besessen wiedergegeben ist, ganz wörtlich wiedergeben will, dann heißt es dämonisiert. Wir lesen also hier von Dämonisierten. Und bei diesem Dämonisiertsein gibt es ganz zweifellos graduelle Unterschiede. Aber gerade darum sollten wir vorsichtig sein, Kategorien wie einerseits Besessenheit und andererseits Umsessenheit oder Umsessensein scharf voneinander abzugrenzen. Das Neue Testament macht das nicht. Aber nun zur Begebenheit. Was geschah hier eigentlich? Jesus fuhr zusammen mit seinen Jüngern aus Kapernaum in einem Schiff über den See Genezareth. Kapernaum liegt an der Westküste des Sees Genezareth. Und sie fuhren jetzt an das Ostufer, in das Gebiet der Gergesener. Das war eine Region, die von Nichtjuden bewohnt war. Dass dort Heiden wohnten, war damals allgemein bekannt. In dem Bericht wird es dadurch kurz angedeutet, dass von einer Schweineherde die Rede ist. Nicht wahr, Schweine zu besitzen und zu hüten, war bei Juden völlig ausgeschlossen. Es war auch sinnlos, denn ihnen war es ja verboten, Schweinefleisch zu essen. Und als Jesus dort nun an das Land ging, da begegneten ihm zwei Menschen, die dämonisiert waren. Sicher ist uns aufgefallen, dass Markus lediglich von einem einzigen Besessenen spricht, Matthäus von zwei Besessenen. Aber noch einmal, das ist kein Widerspruch. Die Evangelienschreiber legen häufig ihren Fokus auf einen ganz bestimmten Aspekt des gleichen historischen Ereignisses und lassen dafür dann andere Gesichtspunkte weg oder verkürzen auch und fassen zusammen. Und diese beiden dämonisierten Menschen, die kamen aus den Felsgräbern hervorgekrochen. Und als sie Jesus erblickten, da fangen sie furchtbar an zu schreien. Oder soll man richtiger sagen, es schrie aus ihnen heraus. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes? Die Dämonen erkennen also unverzüglich, dass der, der da zu ihnen gekommen ist, Jesus, der Sohn Gottes ist. Im Matthäus-Evangelium wird mehrere Male davon gesprochen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das erste Mal hören wir diese Aussage von Satan. Matthäus 4, in der Versuchungsgeschichte. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mache aus den Steinen Brot. Und dann gleich noch einmal. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von der Zinne des Tempels herab. Mit anderen Worten, Satan weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das zweite Ereignis, das lesen wir hier in diesem Abschnitt. Und dieses Mal sind es die Dämonen, die ausrufen, Jesus, du Sohn Gottes. Viele, sehr viele Menschen halten es bis zum heutigen Tag für eine Legende oder für ein Märchen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, die zweite Person der Dreieinheit. Fragen Sie einmal die Dämonen. Die wissen das. Erst beim dritten Ereignis sind es Menschen, die bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wieder war es ein Sturm auf dem See Genezareth. Nicht der See Genezareth ist nicht besonders groß und man könnte ja fragen, wieso gibt es denn da solche Stürme? Nun, obwohl man von einem Ufer zum anderen blicken kann, jedenfalls an klaren Tagen, sind dort gefährliche, sehr gefährliche Fallwinde, die von den Bergen herabstürzen und dann ist der See unberechenbar und zwar kann das sehr, sehr schnell passieren. Und die Jünger, die fuhren allein im Boot. Dann kam Jesus über das Wasser gelaufen. Die Jünger erschraken. Jesus rief ihnen zu, fürchtet euch nicht. Petrus reagierte, naja gut, Herr, dann befiehl doch, dass ich ebenfalls aufs Wasser komme und zu dir kommen kann. Petrus tut das. Aber Petrus blickte dann auf die Wellen, nicht mehr auf Christus. Und daher drohte er in seinem Kleinglauben zu versinken. Und im letzten Augenblick griff der Herr nach ihm und brachte ihn in das Schiff. Dann heißt es, so endet dieses Ereignis, da kamen die, die in dem Schiff waren, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Während die Menschen, namentlich die Jünger, nach der ersten Sturmstillung noch mit der Frage rangen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind. Nicht? Für alle Finsternismächte war das bereits keine Frage mehr, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kommen jetzt endlich, sage ich mal, auch die Jünger dahinter. Es passierte dann auch öfters, auch etwa in Philippi, Caesarea Philippi, wo Jesus die Frage stellte, was denken die Menschen, der ich bin? Und dann sagten die Jünger einiges und dann fragt er, was glaubt ihr, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie gesagt, es gibt noch weitere Aussagen darüber. Aber worauf ich den Finger einmal legen möchte, das ist, die Finsternismächte, sie wissen offenkundig früher, dass Jesus der Sohn Gottes ist, als es die Menschen wissen. Obgleich die Dämonen nichts mit Jesus zu tun haben wollten, wussten sie genau, wer er ist. Sie wussten, dass Jesus nicht ein guter Mensch ist, nicht irgendein Prophet oder irgendein Morallehrer, sondern der Sohn Gottes, der Retter. Ihr Lieben, auch bei uns ist es möglich, dass wir eine Menge über Jesus wissen, dass wir ihn sogar mit unseren Lippen als Sohn Gottes bekennen und ihn doch in unserem Herzen verwerfen. Wir verwerfen ihn dann, wenn wir ihn nicht zum Retter und Herrn haben. Die Reaktion der Dämonen auf die Begegnung mit Jesus war, was haben wir mit dir zu schaffen? Jesus, du Sohn Gottes. Was ist unsere Reaktion? Wenn der Sohn Gottes in unser Leben tritt. Ein zweiter Punkt ist, die Dämonen müssen dem Sohn Gottes gehorchen. Für die Dämonen ist es unmöglich, Jesus als Retter zu haben. Aber diese Geistwesen, sie kannten ihn als Richter. Bist du hierher gekommen, so fragen sie, um uns vor der Zeit zu quälen. Offenkundig wussten die Dämonen also nicht nur, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern ihnen war auch die Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu völlig klar. Den Jüngern war das noch lange nicht klar. Ja. Die Dämonen wussten und sie wissen eine ganze Menge. Aber ihr Wissen hat keine Konsequenzen, jedenfalls nicht im Blick auf ihre Rettung. Bevor Jesus hier das Wort ergriff, fingen die Dämonen an zu reden. Offenkundig hatten sie panische Angst, dass sie bereits jetzt in den Feuersee, in den Ort ihrer Qual geworfen werden. Sie verneinten nicht das Gericht. Davon waren sie überzeugt. Ihre Befürchtung war vielmehr, dass die Stunde ihres Gerichts bereits geschlagen hatte. Das war noch nicht der Fall. Aber ihnen war klar, dass Christus ihr Richter ist. Selbst im Stand seiner Erniedrigung, als Jesus damals über die Erde ging und die Schwachheiten und die Leiden der Menschen trug, hatte er über die Dämonen Gewalt. Er hatte die Autorität, ihnen Befehle zu erteilen, und sie hatten zu gehorchen. Und so traten sie bittend an Jesus heran. Also, wenn du uns schon austreibst, dann erlaube uns wenigstens, in die Schweineherde zu fahren. Merkwürdigerweise erlaubte ihnen Jesus das. Im griechischen Grundtext steht hier ein einziges Wort: hypagete, raus. Die Schlachter 2000 Übersetzung gibt es wieder mit geht hin. Aber wie gesagt, im Griechischen ist es ein einziges Wort. Luther sang einmal: ein Wörtlein kann ihn, den Teufel, fällen. Jesus Christus ist der souveräne Machthaber über die Mächte des Bösen. Haltet das fest. Aber nun zur Frage: warum gestattete Christus den Dämonen eigentlich, in die Schweineherde zu fahren? Auf diese Frage gibt uns dieser Abschnitt keine ausdrückliche Antwort. Aber aus dem Gesamtzusammenhang kann klar werden, dass es tatsächlich damals noch nicht Zeit war, um die Dämonen in den Abgrund zu werfen. Bei seinem ersten Kommen war Jesus Christus noch nicht dazu erschienen, um alle teuflischen Aktivitäten zu beseitigen. Das wird dann bei seinem zweiten Kommen erfolgen. Noch bekommen die Dämonen Raum, aber dies dient allein dazu, dass die Wahrheit nur noch deutlicher ans Licht kommt, wie total verderbt sie sind. Sie können nichts anderes tun, als der Schöpfung Gottes und damit auch den Menschen Schaden zuzufügen. Zum anderen wird aber daran, dass die Schweineherde dann unverzüglich über die Klippen rast und im See Genezareth ertrinkt, auch deutlich, ich sag mal, wie besonders, wie einzigartig Gott den Menschen geschaffen hat. Hier erkennen wir einen wesentlichen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Nicht wie elend auch immer der Mensch unter der Tyrannei der Dämonen sich verhält, er ist immer noch Träger von Geist. Selbst wenn der Geist nur noch ein sehr, sehr schwach glimmender Docht ist, wie es Jesaja einmal formuliert, er ist immer noch als Mensch den Schweinen überlegen. Gegenwärtig könnte man im Blick hier auf das Austreiben der Dämonen noch eine ganz andere Frage aufwerfen. Die Frage würde dann lauten: war Jesus mit dieser Dämonenaustreibung nicht eigentlich zu wenig oder gar nicht kultursensibel? Von vielen Evangelikalen wird uns heute ja versucht einzureden, das Evangelium dürfe man den Menschen nur noch kontextualisiert nahebringen, also in ihrem Kontext. Und aus dieser Perspektive müsste man dann Jesus vorwerfen: also Jesus, du hast dir hier jede Möglichkeit verbaut, um den Menschen sanft, softy, das Evangelium rüberzubringen. Tatsächlich hat Jesus meines Erachtens hier mit seinem Auftreten sehr viele Ideen von kontextualisierter Kultursensibilität zerschlagen, und zwar komplett. Offenkundig interessierte es ihn sehr wenig, ob sich die Menschen durch sein Auftreten angegriffen fühlten. Nicht, wenn es schon damals Zeitungen gegeben hätte, auch dann könnte ich mir die Schlagzeile vorstellen: Missionar kommt über das Meer und zerstört unsere Kultur. Aber Jesus Christus, er hat eine grundlegend andere Sichtweise auf diese Welt und damit auch auf die Kulturen dieser Welt. Der Sohn Gottes, er weiß um die furchtbare Gebundenheit der Menschen durch Satan. Und darum weiß er auch, wie sehr das, was wir so pauschal als Kultur bezeichnen, nicht eine neutrale Größe ist. Entweder Kultur ist geprägt durch Gott und sein Wort und seine Gebote, oder aber eine Kultur ist bestimmt durch die Herrschaft des Teufels. Und gerade aus Liebe zu den Verlorenen lässt Jesus sich von Kultur nicht beeindrucken. Ihr Lieben, viele von euch wissen das nicht mehr, schon wegen ihres Alters. Aber es gab einmal ein Deutschland, in dem Abtreibung verboten war. In dem man auch hier nach den Geboten Gottes fragte. Euthanasie war gar kein Thema. Ehescheidung war Schuld und wurde unter dem Schuldprinzip beantwortet. Gotteslästerung war strafbar. Ich habe das noch miterlebt. Als Kind. Ich fand das normal. Ihr wächst in einer anderen Welt auf. Inzwischen. Aber dann bleibt natürlich noch eine Frage offen hier bei diesem Abschnitt. Die Frage ist, wie verhält sich das heute mit dem Austreiben von Dämonen? Wie ist das heute mit dem sogenannten Exorzismus? Ist die Kirche Jesu Christi dazu berufen, heute Teufel auszutreiben? Römisch-katholische Auffassungen, aber vor allem Überzeugungen, die innerhalb der charismatischen Bewegung herrschen, verlangen, dass wir heutzutage auch zu dieser Frage Stellung nehmen. Wie ist das heute mit dem Exorzismus? Und meine Antwort darauf ist folgendermaßen: Ich kann und ich will nicht ausschließen, dass derartiges heute noch vorkommt. Aber ich weise darauf hin, dass viele, die meinten, in diesem Bereich aktiv werden zu sollen, sehr betrogen wurden. Ich bin etwa auch überzeugt, dass auch Blumhardt in manchen Dingen den Dämonen auf den Leim gegangen ist. Und er selbst hat das wohl auch am Ende seines Lebens eingeräumt. Wir wollen und wir können nicht ausschließen, dass der Heilige Geist hin und wieder den ein oder anderen von uns zu diesem Dienst beauftragen kann und dann auch befähigen wird. Die Apostel hatten von Christus den Auftrag, Dämonen auszutreiben. Sowohl in den Evangelien als auch in der Apostelgeschichte wird dies unzweideutig gesagt. Aber ich sehe keinen Auftrag, dass die Gemeinde heute dazu berufen ist, wie es etwa die charismatische Bewegung propagiert. Dabei will ich, wie gesagt, nicht ausschließen, dass es gelegentlich vorkommen kann, dass Dämonenaustreibungen vorkommen können, etwa auf dem Missionsfeld, möglicherweise auch hier in unseren Breiten. Wozu wir jedoch alle, und zwar in jeder von uns, berufen ist, das ist, dass jeder selbst dem Teufel Widerstand leisten soll. Jeder von uns ist dazu berufen, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen und auf diese Weise die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Da muss man da nicht mit uns irgendeinen Exorzismus machen, sondern da sind wir aufgerufen, selbst aktiv zu sein. Exorzismus hat etwas Spektakuläres. Es stachelt die Fantasie an und es stimuliert unsere Neugier. Es ist insofern durchaus attraktiv. Es ist auch attraktiv, sich selbst als ein passives Objekt aufzufassen und zu verstehen. Sollen doch andere aus mir die Dämonen austreiben? ich armes Opfer. Aber das Neue Testament ruft uns selbst auf, dem Teufel aktiv Widerstand zu leisten. Und jeder von uns ist dazu aufgerufen, in äußerster, kämpferischer Aktivität dafür zu sorgen, dass der Teufel in unserem Leben keine Macht bekommt. Wenn wir aus der Perspektive der Teufelsaustreibung einmal unser Leben anschauen, ihr Lieben, dann ist die Spitzenzeit für Teufelsaustreibung der Gottesdienst am Sonntagmorgen. Das Hören auf das Wort Gottes. Jesus spricht davon, wenn wir das Wort Gottes hören, dann sollen wir unbedingt dafür Sorge tragen, dass es nicht aus unserem Herzen wieder entfernt wird. Indem du dich sonntags morgens der Wortverkündigung aussetzt und dann das Gehörte auch beherzigst, sagst du zu den Einflüssen des Teufels raus. Wenn es wirklich unsere Absicht ist, aus den Klauen der Dämonen herauszukommen, dann werden wir auch sehr Acht geben, ihr Lieben, wie weit wir uns der uns umgebenden dämonisierten Kultur aussetzen. Stichwort Internet. Wir werden auch Acht geben, welche Musik wir hören, welche Filme und Videos wir uns reinziehen. Teufelsaustreibung beginnt damit, dass wir uns selbst ganz und gar als an Christus, als unseren Erretter und Erlöser klammern, im Glauben klammern. Jetzt wollen wir noch auf einen dritten Punkt achten. Trotz des Triumphes Christi ziehen die Menschen die Finsternis dem Licht vor. Ich lese nochmal die Verse. Die Hirten aber flohen. Sie gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sah, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Das Erste, was uns hier berichtet wird, die Hirten, sie machen sich unverzüglich auf und davon. Warum eigentlich? Wollten die Einwohner in der naheliegenden Stadt und in der Umgebung verkünden, dass dämonisierte Menschen aus der Zwangsgewalt der Finsternismächte befreit worden sind? Wollten sie mitteilen, dass die Straße wieder frei ist? Nicht? Wir lesen ja in Vers 28, dass die Männer aus den Gräben hervorkamen und sehr gefährlich waren, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Ich glaube das nicht. Die Schweinehüter, sie waren in ihrer Entscheidung, in die Stadt zu laufen, nicht von der herrlichen Befreiung durch Jesus Christus bestimmt. Was war hier eine Nachricht am Rande? Im Zentrum ihres Berichts stand für sie die geschäftliche Katastrophe. So viele Schweine waren ertrunken. Der Verlust der Tiere. Und sie sahen sich genötigt, unverzüglich Meldung zu machen, dass nicht sie für den materiellen Schaden Verantwortung tragen. Und offenkundig gelang es auch den Hirten, dass man sie wegen des Verlusts der Schweine nicht zur Rechenschaft zog. Und als die Bewohner aus der Stadt herauskamen und Jesus trafen, da kamen auch sie nicht, um Jesus als Befreier zu begrüßen. Sie kamen wohl auch nicht, um die von den Dämonen befreiten Männer zu sehen. Sie kamen nicht, um sich zu freuen, dass hier Menschen aus den Fesseln dämonischer Finsternis gerettet worden waren. Diese Menschen brachten auch nicht ihre Kranken, damit Jesus sie heilen möge. Sie hatten ein einziges Anliegen. Jesus, geh weg. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Aber erschreckt es uns nicht, wie dieser Abschnitt endet. Jesus, geh weg. Lieber nichts mit dir zu tun haben. Was ist, wenn Jesus in dein Leben tritt und dann einiges darin durcheinander gewirbelt wird? Oder was ist, wenn Jesus bereits so weit aus dem Zentrum deines Lebens gerückt worden ist, und zwar von dir, dass wenn er an der Tür deines Herzens anklopft, du ihn nur noch als Störung wahrnimmst? Womit beschäftigen sich deine Gedanken, bevor du nachts einschläfst? Womit ist dein Herz wirklich erfüllt? Jesus erzählt einmal Folgendes. Da war jemand, der von Dämonen befreit wurde. Aber dann verzichtete er darauf, dass Christus der Herr und der König in seinem Leben wird. Und durch das Austreiben der Dämonen war gewissermaßen damit ein Vakuum in seinem Herzen entstanden. Und was dann passierte, das schildert Jesus folgendermaßen. Wir lesen es in Matthäus 12, 43 bis 45. Da sagt Jesus: Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Und dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, Vakuum, gesäubert und geschmückt. Und dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein, wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht, sagt Jesus. Unser Herz ist niemals ein Vakuum. Wenn es nicht von Christus erfüllt ist, nachdem die unreinen Geister ausgetrieben sind, dann kommen jene in vermehrter Zahl wieder und schlimmere, bösartigere als die ersten. Abgesehen von dem Bericht über die Ereignisse, die sich damals im Land der Gergesener abgespielt haben, wird uns anhand dieser Begebenheit also der gesamte Rettungsweg unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus vor Augen geführt. Erinnern wir uns nochmal. Jesus kam aus Kapernaum. Und dieser Ort wird in den Evangelien mehrfach seine Stadt genannt, etwa in Matthäus 4, Vers 13. Und von dort fuhr Jesus dann über den See Genezareth und er kam in ein dämonisiertes Gebiet. Und dann kehrte er wieder zurück, wie es hier in Matthäus 9, Vers 1 heißt, in seine Stadt, also Kapernaum. Und entsprechend kam Jesus aus seiner Stadt dem Himmel. Er schlug den Weg ein in diese dämonisierte Welt. Dort überwand er den Teufel und sein Reich. Und dann kehrte er wieder zum Himmel zurück. Mit anderen Worten, der Sohn Gottes unterbrach das herrliche Zusammensein bei seinem Vater. Er kam in die Welt, die unter der Herrschaft des Teufels war, und er zerstörte dessen Herrschaftsgebiet. Und wie reagierten die Menschen? Sie waren sauer auf ihn. Sie hatten Einbußen, materielle. Und vor allem, ach, sie waren doch an die Tyrannei durch die Dämonen gewöhnt. Ihr Lieben, wie ist das bei uns? Ja klar, es gibt Flecken, die uns bekannt sind, in denen ein furchtbares Unheil herrscht. Und da, das wissen wir auch, na gut, damit wollen wir dann eben nichts zu tun haben, die umfahren wir weiträumig. Aber ansonsten haben wir uns doch mit der Situation ganz gut arrangiert, auch in unserem Leben. Naja, da macht man halt einen Umweg, um zum See zu gelangen. Man umfährt weiträumig die Gegend, wo es ganz schlimm dämonisiert zugeht. Aber wie gesagt, daran hat man sich gewöhnt. Nur keine Änderung in meinem Leben, in meiner Lebenssituation. Und insofern hält uns dieser Abschnitt einen Spiegel vor. Sind wir auch schon so an die Finsternis in dieser Welt und in unserem eigenen Leben gewöhnt, dass wir den Erlöser Jesus Christus, der sein Rettungswerk übrigens ganz allein vollbrachte, nur noch hinauskomplimentieren? Auch jetzt nicht, vielleicht später mal, man weiß nie so genau. Am nächsten Sonntag beginnt die Adventszeit. In einem Evangelium, im Johannesevangelium, sagt Johannes einmal, er, Christus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Du auch nicht? Möge unser Herr und Heiland es in seiner Gnade schenken, dass wir aus unserer Verfinsterung aufwachen, sodass wir dann, wenn unser Retter kommt, nicht so reagieren wie die Menschen im Land der Gergasener, sondern dass wir ihn bitten, ihr Lieben, dass wir ihn anflehen. Herr, auch wenn mein Leben durch deine Anwesenheit durcheinander gerät, bleibe unbedingt bei uns. Amen.